Liebe Gemeinde und auch liebe Zuhörer im Internet, ihr habt das sicherlich schon gesehen, entweder als Handzettel oder im Vorabdruck, dass unser Predigttext heute aus dem Römerbrief ist, Römer Kapitel 10. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe mir richtig schwer getan. Ich wollte eigentlich mit Römer 10, 4 beginnen. Dann habe ich gemerkt, nee, das geht nicht, das wird eine ganze Bibelwoche kürzen. Dann habe ich immer weiter gekürzt und irgendwann kam ich dann auf 8c. Also jetzt muss ich aber anfangen. Also, die Verse, die wir heute lesen, ist von Römer Kapitel 10, die Verse 8c bis 17. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unseren Predigten? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Amen. Unser Wochenspruch spricht vom Sieg. Unser Wochenspruch spricht vom Glauben, der die Welt überwunden hat. Und der Römerbrief spricht in Kapitel 10 von diesem Glauben. Wie bereits gelesen, dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Und Woche für Woche findet hier in dieser Gemeinde nichts anderes statt. Es wird vom Glauben gepredigt. Egal wie der Bruder heißt oder der Pastor heißt. Darum geht es. Und wer sich mit Religion beschäftigt, wird sich mit Martin Luther immer wieder mit der Frage beschäftigen müssen, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Die Antwort fand Martin Luther später, aber immerhin nicht zu spät, ebenfalls in diesem Römerbrief, aus dem unser Predigttext stammt, in Kapitel 1. Dann hat er gelesen, darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Da wird Habakuk zitiert, der Prophet, der Gerechte wird aus Glauben leben. Mit anderen Worten, wir müssen dem Evangelium glauben, dass Jesus Christus für unsere Verfehlungen am Kreuz als Opferlamm gesühnt hat, damit wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können, die durch den Sündenfall verloren ging und die Trennung herbeiführte. Und darum geht es auch im Kontext des 10. Kapitels des Römerbriefes. Der Apostel Paulus schreibt den Briefempfängern und damit auch uns letztlich, dass das Einhalten der Gesetze nicht zu dieser Gerechtigkeit führt, die vor Gott gilt, um mit Gott Gemeinschaft haben zu können. In Kapitel 10, 4 schreibt der Apostel, Christus ist das Gesetzesende, wer an den glaubt, der ist gerecht. Das Ende kann auch mit Ziel übersetzt werden. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz und die Gerechtigkeit allein aus Glauben stehen sich jetzt unvereinbar gegenüber. Wenn jemand dem Gesetz treu ergeben war, dann war es der Pharisäer Saulus. Und wegen seiner unüberbietbaren Eifers, um des Gesetzes zu erfüllen, verfolgte er sogar Jesus. Da muss man erstmal drauf kommen. Um des Gesetzes willen, den auferstandenen Herrn zu verfolgen. Es heißt in Apostelgeschichte 9, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Nicht der Eifer ist schuld, sondern die Richtung des Eifers. Es ging gegen Jesus und es ging gegen seinem Wort, dem Wort Gottes. Das Gesetz verpflichtet zum Handeln und der Glaube bekennt den Handelnden. Der Glaube bewirkt die ewige Rettung. Es heißt in Vers 9, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Beginnen wir mit unserem Zustand. Wir sind in Not geraten. Ja, wenn du so willst, sogar unverschuldet durch die Erbsünde. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass wir in Not sind. Nun sind wir hier in Deutschland, Gott sei Dank, ziemlich gut für Notfälle aufgestellt. Wir haben die Polizei, wir haben unter der Polizeieinheit dann nochmal ein paar Spezialisten, wir haben die GSG 9, dann haben wir zur Notlage fürs Land, wenn es Feuer brennt, dann haben wir die Feuerwehr, wir haben das technische Hilfswerk, im Winter bei Eiseinbruch haben wir die Rettungstaucher, wir haben die DLRG, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, wir haben die DGZRS, Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger. Wir haben im Gebirge die Bergwacht und wir haben für Notlagen in Höhen oder Höhlen die SRHT, spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen. Und da denke ich an den Einsatz zu Pfingsten 2014, als am Unterberg in Markschellenberg in Bayern nach 11 Tagen, 10 Stunden und 14 Minuten der Höhlenforscher Johann Westhauser mit einem Schädelhirntrauma, nachdem er von einem Stein getroffen wurde in 1000 Meter Tiefe, gerettet werden konnte. Johann Westhauser wurde von über 700 Höhlenrettern, besten Höhlenrettern Europas aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, aus Italien, aus Kroatien, nach fast 12 Tagen in einer Wegstrecke von circa 3 Kilometer geborgen. Und allein der Aufstieg aus diesen 1000 Metern dauerte 6 Tage bei ständiger Lebensgefahr für alle, die daran beteiligt waren. Der eine oder andere mag sich daran erinnern, es ist fast unbeschreiblich, was unter extremsten Bedingungen diese Höhlenretter dort geleistet haben. Die Bergungskosten, die da für diese eine Person mit circa 1 Million Euro in Rechnung getragen wird, ist lächerlich dagegen, was da geleistet wurde. Es ging in die dunkle, feuchte Tiefe, um einer Person, einer einzigen Person Rettung zukommen zu lassen. Und manchmal geht es auch in die Höhe. Im Mai 2015 haben 3 Jugendliche im Alter von 15 Jahren versucht, in Hannover auf dem Conti-Gelände auf den Außenturm des Turmes hochzuklettern. Müssen Sie sich so vorstellen, der Turm steht natürlich in über 40 Meter Höhe da. Die ersten 3 Meter wurde die Leiter abgesägt, damit niemand hochklettern kann, aber die Jugendlichen haben es geschafft. Und dann sitzen sie da oben in 40 Meter Höhe und kommen nicht mehr runter. Wurde der Notruf abgesetzt. Klar, die Feuerwehr kam, haben die Leiter ausgefahren und dann war die Leiter zu Ende. Gerade mal 30 Meter. Zu kurz. Um in misslichen Lagen gerettet zu werden, braucht man nicht mehr als einen Notruf abzusetzen. Also in Deutschland ist die Rufnummer 110 oder 112. Und während man die Nummer wählt, beginnt eigentlich schon die Rettung. Die Retter sind ausgebildet. Die Retter müssen nicht noch entdeckt oder gecastet werden. Die müssen nicht gesucht oder erfunden werden. Und sie haben auch alle Materialien dabei. Und wenn ihr zu Hause den Predigttext in seinem Kontext lest, was ich eigentlich tun wollte mit euch, dann macht ihr diese Entdeckung in Vers 6 und 7 des 10. Kapitels. Da heißt es, wer will hinauf gen Himmel fahren, nämlich Christus herabzuholen. Wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen. Niemand kann oder braucht zum Himmel fahren oder hinaufzusteigen, um etwa Christus, den Retter, hinabzuholen. Jetzt kommt die Weihnachtsbotschaft. Freut euch! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute der Heiland, der Retter, geboren. In Kenia ist es öfter so, dass da mal auch die Busse der öffentlichen Verkehrsmittel einen Breakdown haben. Also da fährt nicht die BSAG, da fährt eine kenianische Gesellschaft, die geben sich Mühe und alles sieht wunderbar aus. Aber hin und wieder gibt es einen Breakdown. Und da gibt es ein Rettungsfahrzeug und da steht Mvokosi drauf, das heißt Retter. Da steht nicht Bergungsfahrzeug wie in Deutschland, sondern da steht Retter, Mvokosi. Und genau dasselbe Wort ist auch in der Suaheli-Bibel hier in diesem Text eingefasst. Euch ist der Retter geboren, der ist da, der Retter ist da. Die Rettungsleiter der Feuerwehr in Hannover wirkte trotz der beachtlichen Höhe von 30 Meter einfach lächerlich und hilflos. Da fehlten noch einige Meter zu den in Not leidenden Jugendlichen. Und genauso sind die Religionen. Eine Religion ist immer eine Leiter von unten nach oben und vielleicht sogar ein oder zwei Sprossen mehr, aber niemand wird Gott erreichen. Niemand wird über die Leiter zu Gott Kontakt und Gemeinschaft mit Gott haben können. Gott beugt sich herab und kommt runter. Das ist der Unterschied zu allen Religionen, dass wir nicht klettern müssen, sondern dass wir rufen müssen. Und dann kommt in Vers 7 die Osterbotschaft. Niemand kann oder braucht hinabsteigen, um etwa Christus von den Toten heraufzuholen. Christus wurde auferweckt. Das heißt es in Apostelgeschichte 2, den hat Gott auferweckt und hat erlöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Und deswegen ist das Kreuz ein Zeichen des Sieges und nicht der Kapitulation. Und deswegen feiern wir Ostern und bekennen es uns wie vorhin im Glaubensbekenntnis. Und das sagt die Schrift. Und jetzt folgt Unglaube. Oder jetzt folgt Glaube gemäß der Schrift. Glaub ich das? Wir glauben es. Ich glaube es. Und weil Jesus liebt, kann er dich in deiner Notlage retten. Wo immer du dich auch befindest. Es ist alles vorbereitet. Jesus sagt selbst, es ist vollbracht. Es ist fertig. Du brauchst nur noch den Notruf abzusetzen. Was in irdischen Notlagen die 110 oder die 112 ist, ist in geistlichen Notlagen die 5015. Das werden wir heute auswendig lernen müssen. Wähle 5015. Natürlich Psalm 5015. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Zu dem anderen Teil komme ich gleich. Aber jetzt erstmal rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Jesus ist vorbereitet. Aber jetzt müssen wir ihn anrufen. Selbsthilfe, um die Selbstgerechtigkeit zu erlangen, ist nicht angesagt. Das reicht nicht. Da ist die Leiter zu kurz, egal wie die Religion auch heißt. Die Gerechtigkeit aus Glauben meint nicht, dass wir unmögliche Situationen überwinden müssen, um so an den Segen Gottes zu gelangen. Wenn aber durch die Verkündigung des Evangeliums und deren Inhalt im Glaubensbekenntnis, wie wir es gerade gesprochen haben, durchformuliert wurde, kein Lippenbekenntnis ist, sondern ein Glaubensbekenntnis ist, wenn dann durch die Geburt des Geist Gottes, der in uns eindringt, er uns die Rettung schenkt, dann bewirkt es auch die Erkenntnis, dass Jesus der Herr, der Kyrios ist. Das griechische Wort Kyrios, das hier steht, ist eine Umschreibung des Gottesnamen. Es ist eine Bezeichnung des römischen Kaisers und der hatte das Wort für sich entdeckt und für sich gepachtet, dass er der Kyrios ist. Aber wenn wir sagen können, Kyrios ist Jesus, wenn wir sagen können, Jesus ist der Herr aller Herren, er ist Gott allein, dann ist auch in unserem Herzen der Glaube entfacht, der ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist wahre, ewige Rettung. Sowohl der Höhlenforscher in Bayern als auch die Jugendlichen in Niedersachsen erfuhren nur eine Rettung aus ihrer gegenwärtigen temporären Notlage. Wer aber bekennt, dass Jesus der Herr der Kyrios ist, der ist für alle Zeiten gerettet. Vergiss die Rufnummer nicht, 5015. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und vergiss den Auftrag nicht, und du sollst mich preisen. Jesus sagt selbst in Matthäus 10, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Der Glaube wird aus dem Munde bezeugt. Das heißt in Vers 10, denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerettet. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Der Glaube des Herzens muss dem Bekenntnis des Mundes vorangehen. Also erst das Herz, dann der Mund. Und der Mensch muss aus seinem Tiefschlaf, aus seinem Todesschlaf auferweckt werden wie nach einer Vollnarkose. Das wirksame Wort Gottes muss unter der Wirkung des Heiligen Geistes sein überführendes und reinigendes Werk in der Seele wirken, ehe diese in Aufrichtigkeit und Wahrheit zu Gott schreien kann. Der Glaube führt zur Gerechtigkeit, die vor Gott Bestand hat. Und das Bekenntnis führt zum Heil, zum wahren Leben. Christsein ist nicht nur ein innerer Glaube, sondern Christsein ist auch die öffentliche Erklärung, zu wem ich mich bekenne. Dass Jesus der Herr der Kyrios ist. Im jüdischen Denken gilt das Herz als Zentrum der Person des Menschen. Also das Herz wird immer beschrieben, ist Sitz des Verstandes, des Gefühls und des Willens. Unsere Ebenbildlichkeit zum Schöpfer besitzt drei Merkmale. Das Denken, Fühlen und Wollen. Gott sprach, also muss er gedacht haben. Gott segnete, also muss er gefühlt haben. Und Gott schuf, also muss er gewollt haben. Keiner dieser drei Merkmale heißt Glauben. Wo finden wir denn jetzt den Glauben? Unser Leib sammelt am Kopf vier der fünf bedeutenden Sinne. Das Sehen, das Riechen, das Schmecken, das Hören und das Tasten. Keiner dieser Sinne heißt Glauben. Wo finden wir den Glauben? Vers 10. Wenn man von Herzen glaubt. Wir kennen Dienst als Herzensentschluss, wo der Wille des Menschen festgemacht wird. Ich möchte einige dieser Sinne, die sich am Kopf befinden, ein wenig vertiefen. Weit wichtiger als der Kopf im Alten Testament ist das Angesicht des Menschen. Das ist immer pluralistisch, Panim heißt es, und wird immer in einer Vielfältigkeit zugewandt. Also zum Beispiel das Anwenden des Gesichtes zu einer Person und damit auch das Offenbarwerden seines Charakters. Da sehen wir Vorgänge, die sich in den Gesichtszügen spiegeln und erkennen in einer nonverbalen Kommunikation so einiges. Da heißt es in 1. Mose, der ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Der Partner kann also schon am Mienenspiel angesprochen werden. In 1. Mose 31, und Jakob sah das Angesicht Labans und siehe, es war ihn nicht mehr wie zuvor, es hat sich aufgehellt. Also im Angesicht, Pamim, in der Hinwendung des Menschen, sind also die gesamten Kommunikationsorgane versammelt. Und diese Kommunikationsorgane heißen Augen, Mund und Ohren. Das sind die wichtigsten. Interessant ist dazu eine Meldung vom Mai diesen Jahres. Da hat eine israelische Firma, nennt sich Facepiction, Terrorverdächtige am Gesicht erkannt. Die gehen sogar so weit und sagen, selbst wenn sie das Gesicht nicht eingescannt haben, können sie an den Gesichtszügen erkennen, ob er terrorverdächtig ist oder nicht. In Amerika, das wissen Sie sicherlich, gibt es so ein System, eine Gesichtserkennung, aber da kann man nur die erkennen, die eingegeben wurden. Potenzielle Menschen sind da nicht aufgefasst. Das menschliche Leben, ich sage jetzt mal, ist zunächst ein vernünftiges Leben. Und dazu gehören ein hörendes Ohr. Und dazu gehört auch eine wohlorientierte Zunge. Das sind so die wichtigsten Sachen. Denn mit dem Ohr und mit dem Mund geschieht nicht nur menschliche Korrespondenz unter den Menschen, sondern, und jetzt ist das Wichtige, vor allem auch zwischen Jahwe und Israel. Zwischen der Menschheit und seinem Schöpfer. 5. Mose 6, 4. Höre Israel. Schemma Israel. Das sind die Tora-Verse mit dem zentralen Bestandteil des täglichen Gebetes. Höre Israel. Adonai ist unser Gott, Adonai ist eins. Das Ohr wurde uns nicht als Schmuckhalter für die Ohrringe geschenkt. Und das Ohr wurde uns nicht als Bügelhalter für unsere Brille geschenkt. Die Schrift sagt, alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Und das Gehörte und das Erhörte erwartet eine Antwort. Zum Gericht gerät das Wort, wenn auf dem Ruf Gottes keine Antwort erfolgt. Jesaja schreibt in 65, ich rief, ihr habt nicht geantwortet. Ich redete, ihr habt nicht gehört, sondern tatet, was mir nicht gefiel und erwähltet, wonach ich kein Verlangen hatte. Der Glaube wird nicht durch Ethnien unterschieden. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Nochmal, der Glaube wird nicht durch Ethnien unterschieden, wie auch der Unglaube nicht durch Ethnien unterschieden wird. Ich lese jetzt nochmal Römer 3. Da schreibt der Apostel Paulus, ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollen. Und 1. Mose 8 lehrt uns, dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist. von Jugend auf böse ist. Der Schöpfergott der Juden ist auch der Schöpfergott der Heiden. Übrigens, wir werden in diesen Bibelwochen, die ich von Mitte Oktober bis Ende November halten werde, noch nachdenken, dass in dem Stammbaum Jesu in Matthäus 1 uns Heidinnen, vier Heidinnen genannt werden, als Ahnenmutter Jesu. Die Tamara, die Kananäerin, die Rahab, die Prostituierte aus Jericho, die Ruth, die Moabiterin, die Bathsheba, die Frau des Urias, war wahrscheinlich auch keine Jüdin. Die Frage der Volkszugehörigkeit ist im Alten Testament schon weit, weit weniger wichtig als die Frage nach der innerlichen Einstellung zu Jahwe und dem Gott Israels. Die Ethnie ist allen, die Rettung ist allen Ethnien angeboten, wie auch die Rufnummer die gleiche ist. International 50-15. Das ist bei dem Rettungsdienst längst nicht so. Und diese 50-15 gilt allen Menschen, nicht nur den Akademikern und nicht nur den Hafenarbeitern, nicht nur den Jugendlichen und nicht nur den Älteren, nicht nur den Behinderten und nicht nur den Millionären. Alle Menschen haben diese eine Rufnummer. Der fromme Jude, der umkehrt wie der Pharisäer Saulus, der seine eigene Gerechtigkeit fahren lässt und Gottes Gerechtigkeit annimmt. Der heidnische Heide, der alle heidischen Prakten und Riten absagt und dem Evangelium glaubt, was im Glaubensbekenntnis vorformuliert ist. Der fromme Jude, der heidnische Heide, beide unterstellen sich dem Herrn. Und beiden gilt 50-15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Was uns sonst unterscheiden mag, ist im Glauben, dass Jesus der Herr der Kyrios ist, aufgehoben. Das ist die alleinige schriftgemäße Rettung. Wenn wir das nicht nur gehört haben, sondern auch verstanden haben, kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, zu einem Dilemma. Wie gesagt, wenn wir das zuvor Gesagte nicht nur gehört, sondern auch verstanden haben, richtig verstanden haben. Der Glaube wird durch Nachlässigkeit gefährdet. Wie sollen Sie aber den anrufen, an den Sie nicht glauben? Wie sollen Sie aber an den glauben, von dem Sie nichts gehört haben? Das sind Fragen, die uns als Gemeinde betreffen. Das sind Fragen, die uns Gläubige treffen. Oder trifft es dich nicht, wenn Gott da das Angebot macht und sagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden, wenn diesem Angebot die Stimme ausgeht? Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Jetzt stellt euch vor, niemand wüsste von der Höhlenrettung. Dann wäre der Höhlenforscher Johann Westhauser immer noch in der Höhle in Bayern. Ihr stellt euch vor, niemand wüsste von der Höhlenrettung. Dann wären die drei Jugendlichen, die damals 15 alt waren, immer noch auf dem Kontiturm in Hannover. Bewegt uns das nicht, wenn wir in Jesaja 6 lesen, ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Da gibt es eine Freudenbotschaft, aber niemand will sie überbringen, damit Menschen anrufen können und damit Menschen gerettet werden können. Und das Problem kann kein Pastor lösen. Und das Problem kann auch kein Kirchenvorstand lösen. Das Problem muss von den Gemeindemitgliedern gemeinsam mit Kirchenvorstand und Pastor gelöst werden. Wir haben in der AT-Lesung eingangs gelesen von Jesaja. Da schreibt er, der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Wozu hat dich Gott ausgesondert? Was für einen Auftrag hast du, den nur du erfüllen kannst? Der Herr beruft nicht immer die Befähigsten, aber die Berufenen befähigt er. Ich lese euch jetzt einmal von Jeremia. Jeremia 1. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von deiner Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach, Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Ich erkannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest. Wen Gott erkannt hat, den liebt er in ewiger Treue. Und wen Gott ausgesucht hat, ausgesondert hat, den verwechselt er nicht. Und dann sagt er: Siehe, ich lege meine Worte in deinem Mund. Was Gott im Mund und auf die Lippen legt, das ist abrufbar. Was Gott gibt, gibt er, damit wir es weitergeben können. Gott sendet niemand, mit dem er sich nicht zugleich auch persönlich verbindet. Es kommen diese schwerwiegenden Worte in Vers 15. Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wo wir gewohnt sind, in unserer Lutherbibel Predigen zu lesen, verwendet der Apostel Paulus das Wort Herold. Der Herold öffnet den Mund mit der amtlichen Vollmacht und teilt Befehle und Ankündigung und Gnadenerweise des Kaisers und der Fürsten. Und hinter dem Herold steht die Autorität des Herrn also selbst. Und das ist auch hier, wie denn geschrieben steht: Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Ihre Ankunft ist darum lieblich, weil sie noch, und ich sage bewusst noch, weil sie noch keine Gerichtsworte verkündigen, sondern noch kommt das Evangelium, noch kommt die gute Nachricht, die uns den Frieden mit Gott anbietet. Kann eine gute Nachricht schwer zu übermitteln sein? Nicht der Pharisäer Saulus, sondern der Apostel Paulus schreibt: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht, die daran glauben. Und so gingen die Füße des Apostel Paulus los. Wir können ja die Missionsreisen nachlesen. Für ihn selber führte das zu Verfolgung und sogar am Ende in den Märtyrertod. Nein, eine gute Nachricht kann nicht schwer zu übermitteln sein. Die Heiden haben geglaubt, obwohl sie von dem Gott Israels nichts wussten. Die Heiden besaßen das Wort Gottes nicht. Aber das Zeugnis Gottes in der Schöpfung ist auch für sie bestimmt. Der Himmel, der die Herrlichkeit Gottes erzählt, wie wir es in dem Psalm nachlesen können, wölbt sich nicht nur in Kanaan. Sonne, Mond und Sterne sind nicht nur für ein Volk bestimmt. Mochten die Juden auch die heidnischen Völker verachten, Gott hat von jeher bewiesen, dass er in seinem Erbarmen auch ihrer gedenken würde und ihm erkannt werden wollte. Herr, wer glaubt unserem Predigen? Das ist jetzt eine Antwort auf den Herodsruf. Gottes Wort ist nicht dazu da, um am Sonntagvormittag, wo noch nichts Vernünftiges im Fernsehen läuft, so ein religiöses, philosophisches Unterhaltungsprogramm zu senden, damit die Menschen unterhalten werden. Es ist auch nicht so die gedankliche Verarbeitung des Gehörten, dieses persönliche Empfinden. Na, wie war er denn heute? Ja, eigentlich ganz gut, war ein bisschen lang, aber sonst ging es eigentlich. Sondern Gottes Wort ist die Herausforderung einer willentlichen Stellungnahme des Gehörten mit dem Herzen übereinzubringen. Eine Entscheidung. Der Gehorsam. Gehorsam, da steckt schon das Hören drin. Oder der Ungehorsam. Der Glaube oder der Unglaube. Das ist eine Antwort, die wir Gottes Wort gegenüber jetzt schuldig sind. Egal, wo wir Gott hören. Ob hier in der Gemeinde oder im Internet oder später auf CD. Wir sind schuldig vor ihm, jetzt zu antworten. Und diese Antwort und dieser Antwort müssen wir uns stellen. Wir müssen eine Antwort geben. Der Glaube wird durch die reine Verkündigung des Wortes Gottes vermittelt. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Es ist höchst strafbar, wenn irgendjemand in Berlin seine eigenen Gedanken als Kabinettsbeschluss verkünden würde. Wie viel ernster ist es, wo es um den heiligen, lebendigen Gott geht und wo es um sein Wort geht? Wenn wir etwas anderes verkündigen würden, als was in der Schrift steht, dass Jesus der Herr der Kyrios ist. Nur auf Gottes Wort selbst liegt die Verheißung. Ich schließe mit einem weiteren Jesaja-Wort. Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder darin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt, Samen zu sehen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht leer zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende.